ist es Sünde?
Ja, also.
In unserem Podcast wird heute geschmort, gepökelt und gebraten. Mm. Denn wir reden über Fleischeslust.
Ja.
Nein.
Ich weiß, darunter versteht man eigentlich was anderes, aber bei uns geht's heute, keine Angst, Urs, nicht um sexuelle,
Gott sei Dank,
sondern um kulinarische Vorlieben. Ihr habt uns diese Frage schon oft geschrieben und wir haben uns vielleicht auch ein bisschen drum gedrückt. Hm. Heute aber ist es soweit. Heute geht es endlich um diese Frage.
Ist es Sünde, Fleisch zu essen?
Wir stellen die Uhr auf 30 Minuten bei 180 Grad Umluft. Und bevor wir aber zum Bekenntnis kommen, hier ein kurzes Literaturquiz. Welche literarische Figur sagt diesen Satz? Meine Nahrung ist nicht die blutige der Menschen. Ich vernichte nicht Lämmer und Ziegen, um meinen Hunger zu stillen. Nüsse und Beeren genügen mir. Welche Figur der Literatur, der Weltliteratur sagt das? Urs, du weißt es.
Die Kreatur aus Frankenstein, also die man umgangssprachlich Frankensteins Monster nennt.
Ja, richtig. Denn die Autorin Mary Shelley, die gehörte im 19. Jahrhundert der Vegetarian Society an. Daher kommt auch der Name Vegetarier und vegetarisch leben, auch wenn die Ernährung ohne Fleisch natürlich viel, viel älter ist. Ich glaube, im Hinduismus zum Beispiel, da gibt es ja Kasten, die schon seit Jahrhunderten fleischlos
noch
leben.
Noch länger.
Kommen wir also zum Bekenntnis. Urs, isst du Fleisch?
Ja.
Alex?
Ja. Christoph?
Sehr, 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 sehr gerne, muss ich leider so sagen.
Sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel?
Ja, ich fürchte ja. Hm. Also es gibt ja diese Empfehlung, 200 Gramm pro Woche.
Oh, da liege ich auch drüber.
Boah, und da bin ich so weit
da
gibt's drüber.
Da gibt es immer andere Empfehlungen auch. Also auch, also jetzt kommt
an welcher
ja drauf
orientierst
an,
du dich?
Ich orientiere mich ja gerade, ich habe ja so ein anderes Ernährungsregime seit letzten Mai, also seit einem Jahr. Esse ich ja nur eine Mahlzeit am Tag und da ist dann vorgeschrieben, wie viel Gramm wovon. Mhm. Und das sind dann immer so 250 Gramm Fleisch. Am Tag. Aber damit bin ich dann auch drüber. Also die Sachen, die ich kenne wegen gesunder Ernährung, da geht es dann nur um Ernährungsfragen, die sagen 600 Gramm in der Woche. Mhm. Aber da kommt es auch wieder aufs Fleisch an, rotes Fleisch, helles Fleisch.
Urs, du hast ja mal vegetarisch gelebt. Wie lange?
Ja, das weiß ich nicht, weil ich ja mich nie an Zeitstrecken erinnern kann, aber ein paar Jahre waren es.
Ein paar Jahre
auf jeden Fall. Mhm. Ja, ein paar Jahre, ja.
Warum hast du damit angefangen und warum hast du aufgehört?
Ich habe aus ethischen Gründen damit angefangen und dann habe ich ganz klassisch, würde ich sagen, Rückfall erlebt. Und ich rede mir auch ein, dass es was mit Gesundheit zu tun hatte. Also ich bin Typ 2 Diabetiker und mein Diabetes war sehr, 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 sehr schlecht.
Und ich darf das kurz sagen, Typ 2 heißt, das ist nicht die Diabetes, die man von Geburt an hat, sondern die man bekommt, wenn man eben übergewichtig ist. Ne?
Ja, genau, die man vor allem, also Typ 1 hat man auch nicht unbedingt von Geburt an, aber man weiß bei Typ 1 nicht wirklich, wo es herkommt. Da gibt es eine Menge Theorien, aber das tritt dann irgendwann auf und keiner weiß, warum. Und also nicht wirklich, bevor jetzt alle das schreiben, aber es wissen es nicht wirklich. Und Typ 2 ist, wird ja immer netterweise Altersdiabetes genannt. Hat auch was mit dem Alter zu tun, aber in Wirklichkeit würde ich sagen, ist es Fettendiabetes, das Fett, das Bauchfett, sehr vereinfacht gesagt, vergiftet die Bauchspeicheldrüse. Und weil es das tut, kann die dann nicht mehr ihre Arbeit tun und man hat schlechte Zuckerwerte. Und ich habe halt, damit hat Fleisch übrigens ganz viel zu tun, nämlich Leute, die unheimlich viel Fleisch essen, werden halt da fett und dann werden die dann später Typ-2-Diabetiker oder erhöht die Wahrscheinlichkeit. Aber Fleisch an sich hat halt keine Kohlenhydrate. Fleisch erhöht nicht den Blutzuckerspiegel. Und ich habe eine Zeit lang es tatsächlich geschafft, indem ich dann angefangen habe, wieder Fleisch zu essen. Wohlgemerkt, das darf dann nicht paniert sein und so weiter, ist ja klar. Habe ich es geschafft, den Blutzuckerwert ein bisschen zu senken. Und bei meinem Abnehmprogramm jetzt ist Eiweiß ganz wichtig, dass man viel Eiweiß zu sich nimmt und das ist eben auch in Fleisch.
Das heißt, dir hat Fleisch beim Abnehmen geholfen und beim etwas gesünder Leben?
Ja, aber das ist vorgeschoben, ne? Also das ist
das natürlich ginge auch mal, anders.
Das ginge auch anders. Mhm. Natürlich ginge das auch anders. Es ging mir darum, ich esse jetzt relativ viel Gemüse. Ich verachte immer noch jeden Bissen. Ich finde es immer noch und dieser Effekt, wo alle sagen, ja, da gewöhnst du dich irgendwann dran und irgendwann findest du es lecker. Nein, bisher, ich mache das jetzt wie gesagt seit einem Jahr, ich finde es nicht lecker und ich finde es, ich habe mich nicht dran gewöhnt und ich freue mich auf jedes Stück Fleisch macht mir Freude.
Aber du hast ein schlechtes Gewissen dabei.
Ja, ganz absolut.
Ja, ich habe auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen beim Fleischgenuss. Ich esse so gerne Wurst, also vor allen Dingen Wurst, aber auch Steak und andere Formen von Fleisch. Hat bei uns zu Hause auch immer, glaube ich, viel Fleisch zu essen gegeben. Ich denke mir aber die ganze Zeit, ich bin ein Auslaufmodell. Ich hoffe das sogar ein bisschen, dass meine Ernährungsweise ein Auslaufmodell ist und dass nachfolgende Generationen da anders und schlauer sich ernähren werden. Ich komme irgendwie nicht recht davon weg. Alex, du bist ein ganz, ganz hervorragender Koch, ohne Geschleime.
Ein großartiger Koch.
Ich habe bei dir so gut gegessen wie sonst nur in wirklich hervorragenden Restaurants. Deshalb weiß ich auch, dass du gerne Fleisch isst und gerne Fleisch zubereitest. Hast du auch ein schlechtes Gewissen wie wir beiden oder gar nicht?
Doch, habe ich auch tatsächlich. Und ich finde diesen Gedanken von dir sehr schön, dass du darauf hoffst, dass nachfolgende Generationen anders darüber nachdenken oder es ganz anders erlernen. Also ihr Essverhalten eher fleischlos zu leben. Und das hoffe ich auch. Also ich bin damit aufgewachsen. Bei uns gab es ähnlich wie bei dir oder in deiner Familie auch immer sehr viel Fleisch. Es war völlig normal, in allen möglichen Formen und Facetten Fleischgerichte zu sich zu nehmen.
Ich muss meine Mutter ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, das ist vor allen Dingen, weil mein Vater das so gelernt hatte von seiner Mutter, die Kriegsgeneration, die dann nach dem Krieg froh war, so viel Fleisch konsumieren zu können. Und meine Mutter ist ja im Sozialismus groß geworden. Ich glaube, die hätte noch viel fleischloser die Küche gestalten können und hat das teilweise auch gemacht, aber der Wunsch oder auch so vielleicht noch ein bisschen das Statusdenken, das da mit dranhing am Fleisch, war dann vielleicht zu groß, was so von Vaters Seite kam.
Ja, kann sein. Also ja, um auf deine Frage nochmal kurz und präzise zu antworten, ich habe auch ein schlechtes Gewissen, esse aber trotzdem und dennoch gerne Fleisch.
Mhm. Machst du denn einen Unterschied beim Konsum, beim Einkauf? Wir haben ja in unserer Folge, als es um das Jagen ging, darüber gesprochen. Da haben wir ja unter anderem festgestellt, auch wenn das erstmal zynisch klingt, ist das Wild, das jemand geschossen hat, ja eigentlich total gut in vielerlei Hinsicht, weil das Tier, bis es geschossen wurde, sehr glücklich gelebt hat und nicht eben in diesem industrialisierten Fleischfabrikkomplex, von dem ich glaube, diese Generation, die nach uns kommt, die wird uns das aber ganz schön um die Ohren hauen.
Zurecht.
Also nicht nur, dass wir Fleisch gegessen haben, sondern welchen industriellen Komplex wir da zugelassen haben. Also es ist ein schwieriges Wort, aber das sind ja wirklich so diese Tier-KZs, aus denen unser Fleisch kommt.
Ja, und das kann man gar nicht anders sagen. Viele Leute finden das ja respektlos und so weiter und sagen, das ist übertrieben, aber wenn die Dokus nur zur Hälfte wahr sind, die man darüber sieht, kann man das nicht anders nennen.
Ich komme ja aus dieser Gegend, in der es sehr viele dieser Intensivtierhaltungsstellen gibt oder Stallungen gibt. Und ich finde es immer so interessant, wenn ich...
Also im südlichen Niedersachsen? Oder
ja, genau. Oldenburger Münster und so. Also im Volksmund der Schweinegürtel Deutschlands. So. Und das stimmt so auch nicht ganz, aber es gibt dort eben eine sehr intensive industrielle Tierhaltung. Und wenn ich an diesen Stallungen vorbeilaufe, also tatsächlich, ich habe auch ein paar sehr schöne Joggingstrecken, aber manchmal führe ich diese Strecken auch an diesen Orten vorbei. Das Interessante ist, du siehst diese Tiere nicht, du hörst sie nicht, du riechst sie, also vor allen Dingen die Hinterlassenschaften des Öfteren, aber es ist so anonym. Du weißt natürlich, was hinter diesen Mauern geschieht, aber du siehst nichts, das heißt, du hast auch überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber eine Beziehung zu deinem Essen aufzubauen. Du hast überhaupt gar keinen Kontakt.
Was glaubt ihr, warum wir uns so schwer davon lösen? Ich habe zum Beispiel mal, als ich so, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren habe ich auch mal regelmäßiger Alkohol getrunken, mache ich im Moment überhaupt nicht mehr. Warum habe ich mich davon irgendwie gelöst und vom Fleisch so gar nicht?
Naja, wie ging es denn dir danach?
Also, wonach?
Wenn du mal einen über den Durst getrunken hast.
Ob ich einen Kater gehabt habe? Ja, ja.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Das ist eine Gewohnheit, Fleisch zu essen. Ich meine jetzt nicht hier eine absolut übertriebene Völlerei, die im Grunde genommen nach jedem Essen ja auch schlecht sein könnte. Mhm. Es bekommt dir ja, es ist einfach zuzubereiten. Es ist immer verfügbar, es wird dir nett angepriesen, es ist günstig. Ja.
Also ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, warum das anderen so schwer fällt. Bei mir ist es so, ich tröste mich mit Essen. Habe ich schon immer gemacht. Ich habe bei Stress gegessen.
Aber du könntest ja auch zu uns kommen. Wir trösten dich ja auch.
Ja, das...
Ursi.
Ja, siehst du, und schon will ich einen Schnitzel essen. Und...
furchtbar.
Auf jeden Fall, ich tröste mich mit Essen, bei Stress beruhige ich mich mit Essen, ich esse aus Langeweile.
Gut, aber du könntest ja auch was anderes essen.
Ja, ich könnte was essen, aber das hat ja den Effekt gar nicht. Also das hat, wie gesagt, in eine Gurke zu beißen, hat keinen beruhigenden Effekt, keinen tröstenden Effekt und vertreibt mir auch nicht die Zeit, sondern ich denke mir, oh Gott, wie furchtbar.
Ich habe in diesem Jahr mal wieder Fleisch gefastet und wieder einmal festgestellt, dass es mir überhaupt nicht gefehlt hat. Also gar nicht. Ich habe sehr, sehr viele vegetarische Rezepte ausprobiert. Ja. Ich stelle fest, ich kann viel kreativer kochen oder bin viel kreativer beim Kochen.
Das ist ja genau meine Frage. Warum hast du denn dann wieder angefangen?
Genau, frage ich mich auch. Dann gibt es halt zu Ostern wieder, bei meiner Schwiegermutter freue ich mich jedes Jahr drauf, gibt es das leckere Osterlamm. Ja, kann man dann ja auch mal essen. Mhm. Aber scheinbar ist dann wieder der Schalter umgelegt. Ja, es ist ja wieder egal. Das finde ich so dämlich an mir selber.
Also ich bin ja im Moment in einem Therapieprozess. Und dieser Therapieprozess war unter anderem, habe ich da angefangen, weil ich irgendwie arbeiten wollte, wie schaffe ich es denn, dauerhaft abzunehmen und dünn zu bleiben? Das war eine Frage in dieser Therapie. Und zusammen mit meinem Therapeuten sind wir dahin gekommen, dass meine Oma, ne, ich habe ja irgendwie schwierige Verhältnisse, mein Vater ist früh gestorben, meine Mutter war Alkoholikerin und ich war ständig bei meiner Oma. Und meine Oma hat für mich gut gekocht. Die hat mich immer gut versorgt und gut gekocht. Bloß nicht falsch verstehen, ich will hier dieser Frau überhaupt nichts Schlechtes in die Schuhe schieben. Dazu
nein,
käme,
das wissen wir. Dazu Oma Elisabeth steht ist über allem, jeden Zweifel erhaben.
Genau, aber gerade weil das so ist, ist gerade so Schweinebraten mit Knödeln und so weiter. Geborgenheit, sogenanntes Soul Food nennt man das, glaube ich, auch.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Soul Food, und ich glaube, das ist damit ganz knallhart verbunden. Und tief in mich eingeprägt. Trotzdem, ich erzähle das hier nur als Erklärung, auf keinen Fall als Entschuldigung.
Bei uns heißt das gute Laune essen. Macht's nicht besser, aber es gibt so Gerichte, die verbinde ich auch mit Kindheit, mit Zuhause sein, mit, ach, das fühlt sich jetzt gut, dann macht Spaß, esse ich jetzt.
Und interessanterweise sind es leider Gerichte, für die ein Tier hat sterben müssen. Ja. Wie passt das denn mit der ansonsten doch recht friedliebenden Natur des Christentums zusammen?
Das Kreuz zu Christentum.
Ja, es ist dann unterschiedlich.
In der Theorie,
genau. Warum, glaubt ihr, gibt es im Christentum nicht das Verbot, Fleisch zu essen? Ja,
weil sich dieses Thema so überhaupt gar nicht stellte. Komplett anderes Zeit- und Kulturverständnis, sagen wir ja immer, immer wieder. Mhm. Und die Menge an Fleisch oder die Verfügbarkeit, die ständige Verfügbarkeit von Fleisch war überhaupt gar nicht gegeben. Ja, die Menschen haben auch wenn häufig die Priester im Tempel Schlachtungen durchführten, um Gott zu opfern, ja, dann gab es Fleisch, dann wurde das auch verzehrt, aber in viel geringeren Mengen und viel, viel seltener, als das heute der Fall ist. Das ist eine erste Erklärung.
Das ist eine interessante Frage. So ein Opferlamm, ist ja. Das dann auch verzehrt
das
worden?
Das ist verzehrt worden.
Wenigstens das.
Ja, ja. Das wäre ja schlimm, wenn nicht.
Also entschuldige, es gab auch reine Brandopfer, ja, dann verbrannte das ganze Fleisch, aber eben nicht, also nicht alle Opferlämmer wurden komplett verbrannt, sondern eben auch ein Teil des Fleisches zur Verfügung gestellt.
Ein weiteres Puzzlestück bei dieser Frage ist, glaube ich, dass Jesus so seine Probleme mit Speisegeboten hatte. Das fand der doof.
Ja.
Weil der sagte, ja, ne, und ne, weil der gegen dieses Regelhafte war, ne? Tu dies, tu dies, tu dies, dann bist du ein guter Gläubiger und kommst in den Himmel.
Ich krieg's, glaube ich, nicht wörtlich hin, aber das ist eins meiner Lieblings-Jesus-Zitate. Nicht was in den Mund hineingeht, macht den Menschen schlecht, sondern was rauskommt.
Was in den Menschen hineinkommt, macht ihn nicht unrein, sondern das, was aus ihm herauskommt. Genau. Also seine Taten, seine Gedanken und so weiter, das macht den Menschen unrein. Und ich glaube, deswegen hat...
Ja, eigentlich super, das heißt, ja komm hier, scheiß auf Ernährungsvorschriften. Ne?
Es heißt vor allem, es ist viel schwieriger, als sich an irgendwelche Regeln zu halten.
Das ist viel komplizierter.
Es ist viel schwieriger, als sich an Regeln zu halten, sondern du musst ständig gucken, was tue ich gerade? Ist das richtig? Muss ich das nicht anders machen? Und deswegen befreit uns diese Aversion von Jesus gegen Speisegeboten überhaupt nicht davon, von dieser Frage. Das heißt nicht, esst doch, was ihr wollt, sondern guckt immer genau, was ist in dieser momentan das Richtige zu tun und was wisst ihr darüber, wie könnt ihr das anwenden. Das ist wichtig. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn man in die Bibel guckt, ganz am Anfang steht ja in der Schöpfungsgeschichte, wie hat Gott die Welt gemacht? Da steht ja eigentlich, dass Adam und Eva sich nur von Früchten ernähren und von Samen.
So wie die Kreatur bei Frankenstein.
Genau. Und dass die eigentlich vegan leben. Und davon sollen sich alle ernähren, auch die Tiere sollen ernähren sich nur davon. Das ist der paradiesische Zustand, also der Idealzustand. Dann kommt der Sündenfall und dann kommt Noah mit der Arche und so. Und dann, wo Noah mit der Arche kommt, dann steht da auf einmal, du darfst dich auch von den Tieren ernähren. Vorher nicht. Das heißt...
Also erst nach der Sintflut.
Erst nach der Sintflut steht da...
Gibt's Barbecue.
Im Buch Genesis steht im 9. Kapitel, dass Gott Noah und seine Nachkommen die Herrschaft über die Welt übergibt. Im 3. Vers heißt es, alles was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen.
Zwei Fragen. Erste Frage, der paradiesische Zustand, der Idealzustand ist also, wir müssen gar kein Fleisch essen.
Der paradiesische Zustand, der Urzustand ist der, wir leben vegan.
Genau, und zwar ein friedliches Nebeneinander von Mensch und Tier.
Es gibt diese schlimmen bildlichen Darstellungen, wo der Löwe mit dem Lamm kuschelt und so weiter.
Ja, das sind prophetische Bilder, vor allen Dingen aus dem Buch Jesaja. Ja, genau. Aber ja, die gibt es.
Jesaja 11, 6 bis 9. Ne, das ist auch sozusagen wieder der Zustand, da kommen wir wieder hin. Das war mal so, da kommen wir wieder hin. Das heißt, eigentlich steuern wir als jüdisch-christliche Menschen auf den Zustand zu, wo nicht mal mehr der Wolf das Lamm frisst und wir schon gar nicht die Tiere. Mhm. Das ist also eigentlich das Ziel, dahin zu kommen.
Dann frage ich nochmal, wieso essen wir dann doch Fleisch?
Das ist eine gute Frage. Also es hat natürlich viel mit Tradition und Bequemlichkeit zu tun, weil das eine Sache ist, die schwer durchzudrücken ist. Ich glaube, es hat was mit politischen Gründen zu tun. Gerade weil, ich glaube, eine große Gruppe, also im Moment, ne, ich rede jetzt vom jetzt Moment, erleben wir ja zum Beispiel Markus Söder, ich nenne ihn auch gerne, wie viele andere, der Foodblogger, ne, der ständig nur auf TikTok, der verstanden hat auf TikTok, ich rede hier nur über Würstchen, Nürnberger und so weiter.
Wer jetzt denkt, wir würden hier Unsinn erzählen, Markus Söder stellt bei TikTok vor, was er so gerne isst.
Was er so gerne isst. Und der macht, es gibt ja diese Ratings, ne, 1 bis 10. Und da kommt dann nur Fleisch hochgespült und dann stellt er, welches Fleisch er am liebsten mag. Und das ist ja auch dann immer so Politik gegen die Grünen, weil die ja angeblich allen Leuten das Fleischessen verbieten wollen. Da steht Markus Söder, Alice Weidel in nichts nach. So, und es gibt eine gewisse Klientel, auch im Christentum, die eher konservativ veranlagt ist und wo das ein Teil des Kulturkampfes ist, den wir gerade erleben, sich pro Fleisch zu positionieren. Deswegen bin ich leider, ich war vor Jahren auch auf dieser Position, die ihr eben gesagt habt, dass man denkt, okay, in 10, 20 Jahren werden die zurückgucken und denken, was haben die da gemacht, die haben Tiere gegessen, verrückt. Leider bin ich nicht mehr so optimistisch. So, und
das ist die Situation heute, aber wie hat es denn dann überhaupt anfangen können, dass die Menschen Fleisch gegessen haben, wenn das doch sehr unmissverständlich in der Bibel steht, dass unser Idealzustand ist, dass wir das nicht tun?
Ja, weil es diese andere Stelle gibt bei Noah, wo Gott quasi erlaubt, da steht, Gott erlaubt, dass du auch die Tiere essen darfst. Mhm. Und wie das immer so ist, die Leute nehmen die Regel raus, würde ich für mich auch sagen.
Machen wir leider alle.
Ich auch, die ihnen am besten passt. Und die zitieren halt die zweite Stelle in Genesis und nicht die erste.
Und nochmal, auch das, also das Essen von Fleisch, das Verzehren von Fleisch ist nicht das eigentliche Problem, sondern die Menge und die ständige Verfügbarkeit. Auch dieses Thema haben wir in einer der letzten Folgen bereits tangiert. Es ist die Frage nach dem rechten Maß.
Und das haben wir im Punkto Fleisch völlig verloren.
Sowas von verloren. Ja. Also ich bin selber immer wieder erstaunt, beziehungsweise meine Wahrnehmung hat sich auch dahingehend verändert, dass ja immer alles, ich bin jetzt in klassischen Supermärkten, vorgehalten werden muss. Und auch noch 5 Minuten vor Ladenschluss sind nicht nur, aber eben auch die Fleischtheken zum Bersten gefüllt. Und wir wollen das. Wir wollen einfach, dass das immer verfügbar ist, in rauen Mengen vorhanden. Wir brauchen argentinisches Rindfleisch neben spanischer Wurst und. Und weil wir eben gar nicht mehr wissen, also oder häufig behaupten, nicht mehr zu wissen, welche Produktionswege, auch alleine diese Formulierung, ne, wir produzieren Fleisch. Ja. Ne? So, das ist ja schon grenzwertig. Weil wir völlig den Zusammenhang verloren haben zwischen dem, wie Urs sagte, Idealzustand und dem, was uns heute angepriesen wird, ja, ist es uns irgendwie auch egal. Das entschuldigt gar nichts, das macht es eigentlich eher nur noch sündhafter. Aber dieses Thema, um auf deine Frage zu antworten, kennt die Bibel so überhaupt gar nicht.
Das Überangebotsthema.
Das Überangebotsthema.
Weil es niemals, damals, also in den ganzen vielen Jahrhunderten, in denen die Bibel entstanden ist, nur ein Problem der allerobersten Schichten war, etwas
wenn
zu
überhaupt.
Viel zu haben.
Ja, genau, genau.
Na,
genau.
Und es war auch ein technisches Problem. Also wenn du zum Beispiel so ein Lamm geschlachtet hast, ne, in der Zeit, dann hast du auf einmal eine Riesenmenge Fleisch, die ja ziemlich schnell schlecht wird. Und du hast aber ein Tier weniger, was eventuell Milch und Wolle gibt. Also sowas zu machen ist eigentlich irrsinnig im Sinne von Ernährung, weil du das Tier halt nur einmal essen kannst. Du kannst es aber ganz oft scheren und du kannst es ganz oft melken. Das sagen viele, es kennt vielleicht diese Geschichte vom verlorenen Sohn, ne, der jetzt hier so Vater und Mutter verrät, also wie Rolf es halt, ne, mit Menschen umgeht. Und dann kommt er irgendwann zurück und dann lässt der Vater für diesen verlorenen Sohn, Freude, dass der wieder da ist, ein Lamm schlachten, was halt super krass ist. Und das ist das Hauptproblem, sagen viele von den Bibelwissenschaftlern, warum sich der andere Sohn, der immer da war und sich gekümmert hat und vernünftig war, das ist der Hauptgrund, worüber der sich erregt, dass er sagt, für den sogar ein Lamm, für den sogar ein Lamm.
Ich glaube, es war ein Kalb.
Rolfes hat recht. In Lukas 15. Vers 30 beschwert sich der gute Sohn bei seinem Vater mit folgenden Worten. Kaum aber ist er hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb schlachten lassen.
So selten ist das und so irrsinnig eigentlich, das zu schlachten. Mhm. Ne?
Ich hoffe, einer von euch beiden kennt die Antwort auf die Frage, weil wir jetzt schon öfter von Opferlämmern gesprochen haben. Das wirkt ja sehr archaisch auf uns. Woher kommt das überhaupt, die Idee? Ich muss meinem Gott ein Opfer darbringen und der freut sich daran, dass ich dem ein Lamm schlachte?
Ich lese zurzeit ein sehr, sehr spannendes Buch, das Tagebuch der Menschheit, was die Bibel über unsere Evolution verrät. Aha. Und zwar geschrieben von Karel van Schaik. Ich hoffe, ich spreche es im Ansatz richtig aus. Es ist ein Anthropologe und Evolutionsbiologe und Kai Michel, Historiker und Literaturwissenschaftler. Und die lassen diesen ganzen theologischen Background sehr bewusst weg und sagen, ja, jetzt lesen wir die Bibel doch nochmal anders. Ja? Was verrät die Bibel, was verraten die Geschichten in der Bibel denn eigentlich über unsere menschliche Entwicklung? Mhm. So, kann ich natürlich jetzt alles nicht im Gesamt wiedergeben, aber das Buch sehr empfehlen. Das ist einfach ein spannender Schmöker im besten Sinne.
Schmöker, du bist so alt, ey.
Und sie stellen da, naja, wie ging es denn los? Ne? Mhm. Wir waren unterwegs als Jäger und Sammler, mhm. ne? eben nicht in großen Städten angesiedelt. Das kam dann alles irgendwie später. Und wir haben aber, wir Menschen haben immer schon die Erfahrung gemacht, dass wir es irgendwie mit Mächten zu tun hatten, die wir irgendwie meinten, gar nicht im Griff zu haben. Oder Naturkatastrophen machten uns einen Strich durch die Rechnung und. Und dafür brauchte es Erklärungen. Man hat irgendwie Geister angenommen. Später wurden dann aus den Geistern Götter. Ja, und man hat dann irgendwie versucht, Mechanismen zu finden, wie diese Götterwelt dann beherrschbar gemacht werden kann. Und jetzt, um auf deine Frage zu antworten.
Gerne, bitte.
Haben die Menschen kapiert, okay, was tut dann Menschen gut, wenn man sie zum Essen einlädt, wenn man ihnen etwas anbietet, ja, und wenn man ihnen etwas anbietet, dann zeigen wir, dass wir es gut mit ihnen meinen. Und so sind neben diese beiden Autoren an, aber ich finde das sehr, sehr plausibel, so sind zum Beispiel diese Opfergaben oder auch Verbrennungen entstanden, dass man gesagt hat, wir bieten den Göttern, später dann entwickelte sich der Monotheismus, aber diese Form ist geblieben, man bietet ihnen etwas an. Mhm. So. Mhm.
Wir haben schon oft festgestellt, seitdem wir diesen Podcast machen, dass wir drei natürlich ganz oft sündigen. Die schlimmste Sünde ist natürlich, finde ich, immer, wenn wir Doppelmoral an den Tag legen. Ja. Das tun wir, wenn wir in den Urlaub fliegen und sagen, eigentlich machen wir damit den Planeten kaputt. Wenn wir Dinge einkaufen, wo wir wissen, in der Lieferkette sind da aber nicht alle Punkte so ganz hundertprozentig eingehalten, was den Arbeitsschutz oder sowas angeht. Oder Gott bewahre, dass da vielleicht sogar Kinderarbeit in der Produktionskette irgendwo hängt. Ich habe das Gefühl, bei fast keinem dieser Punkte liegt die Doppelmoral so deutlich zutage wie beim Fleischessen, ja. Weil wir so deutlich wissen, nicht nur, dass dafür ein Tier stirbt, sondern dass es, soweit wir es wissen, aus diesen großindustriellen Schlachtbetrieben, dass das Tier unfassbar leidet. Und Urs, du hast es geschafft, dass du kaum fliegst, in deinem Leben ein- oder zweimal geflogen bist oder was. Und bei diesem Punkt schaffen wir das nicht. Was ist denn bei uns falsch verdrahtet?
Ja, und nicht nur doppelt, es ist vierfach und so weiter Moral, weil wir reden hier auch ständig von Klimaschutz. Wenn man sich überlegt, für Tierfutter wird mehr angebaut als für unsere Ernährung. Mhm. Also 60% der Anbauflächen in Deutschland werden für den Futteranbau genutzt. Mhm. 60% der Ackerflächen. Das hat unglaublich viele Konsequenzen. Also der Raum, den das Ganze einnimmt, also wie viel, wenn man sich das überlegt, wie viel Raum die Produktion von Fleisch in Deutschland einnimmt und wie viel Essen wir einfach so herstellen könnten, mit viel weniger Platz, wenn wir alle sagen würden, wir essen kein Fleisch mehr. Mhm. Und so weiter. Und so weiter und so weiter. Ich habe ja auch irgendwo eine Zahl, das war schon mal bei unserer Avocado-Folge, hatten wir das mal, dass selbst die Avocado, die ja eine richtig beschissene Klimabilanz hat, da kann das Rindfleisch aber mithalten. Ne? Also 200 Gramm Avocado sorgen für 120 Gramm CO2, 200 Gramm Rinderfleisch für 272 Gramm CO2. Mhm. Ne? Also es gibt 4, 5, 7, 8, 9.000 Gründe, kein Fleisch zu essen und ich mach's trotzdem. Und was bei mir noch schlimmer ist, ich war ja schon mal clean. Ja, ja. Ich war hier schon mal weg davon.
Ist die Lobby einfach so stark, denn wir haben es gerade auch schon angesprochen, sobald die Grünen mal sagen, ah, sollten wir nicht vielleicht ein bisschen weniger Fleisch, wie wäre es denn, wenn wir in öffentlichen Kantinen zum Beispiel einen vegetarischen Tag einführen, trommelt sofort alles Alarm, weil sie sagen, ja, die verbieten uns die Würstel.
Ja, genau, weil wir müssten hier wirklich eine sehr, sehr, sehr bequeme Komfortzone verlassen, nämlich Essen, ja, die Nahrung, das geht uns durch Leib und Magen. Das ist ja nun wirklich etwas sehr, sehr Persönliches. Und sobald wir anfangen, da etwas verändern zu müssen, ja, dann geht's, ja, sagt ja sogar das Sprichwort, ans Eingemachte.
Und die katholische CSU hat ein Problem im vegetarischen Tag. Wer hat den vegetarischen Tag seit Jahrhunderten im Programm? Jawohl, die katholische Kirche.
Stimmt, das stimmt. Ne?
Also auch, ne?
Ja, für alle, die das nicht mehr wissen, also Freitag ist Fischtag in katholischen Familien.
Genau, aber auch der Verzicht von Fleisch, das hat sich ja Alex nicht ausgedacht, dass man in der Fastenzeit auf Fleisch verzichtet. Das ist ja auch für alle möglichen Fastentage immer vorgegeben. Oder so richtig krasse Mönche, die Kartäuser, die essen Fleisch, aber nur an hohen Feiertagen. Die haben ein paar mehr Feiertage.
Ja, aber nochmal, hier, wir hatten noch eben deine Oma. Genau. Ja, auch in der Generation, ja, gab es nicht jeden Tag Fleisch. Es war etwas Besonderes.
Es war etwas Besonderes, genau.
Wäre ja schon mal ein Anfang.
Auch hier gab es doch schon immer katholisch gesehen,
ja, sicher,
hat man gerne Fleisch gegessen, ja, aber man hat auch immer gesagt, eigentlich, wenn man mal auf was verzichtet, da hat keiner gesagt, so in der Fastenzeit verzichten wir mal alle auf Schnibbelbohnen, sondern alle haben gesagt, wir verzichten auf Mett oder was auch immer.
Da sieht man mal, wie viel Politik mit Fleisch gemacht wird, gerade in religiösen Zusammenhängen. Du erinnerst dich, du kannst es wahrscheinlich am besten sagen, Urs, was die Züricher gemacht haben. Die Protestanten in der Schweiz, was machen die, um die Katholiken zu ärgern?
Das Wurstessen zu Zürich ganz in der Fastenzeit, weil das ja auch wieder so eine Sache war, wo man gegen Speisegebote vorgehen wollte, weil ja Jesus eigentlich nicht mit Speisegeboten, da haben die öffentlich mitten in der Fastenzeit Wurst gegessen.
Das Zürcher Wurstessen von 1522 war ein symbolträchtiger Akt gegen das kirchliche Fastengebot und ein ähnlich entscheidender Moment der Reformation in der Schweiz, wie Luthers Thesenanschlag in Deutschland. Es führte zu öffentlichen Kontroversen und der Aufhebung der Fastengebote.
Fleisch war eine Provokation, was ja wiederum heißt, katholischerseits, weiß man irgendwie, drauf zu verzichten, wäre schon besser. Mhm. Ne? Das ist schon, also nicht heute und gestern und modern, sondern schon jahrhundertelang. Und trotzdem tut man so als... Ja, weiß nicht, was heißt unverzichtbar.
Und damit klingelt jetzt gerade die Uhr an unserem kleinen Ofen und wir kommen zur Abstimmung. Ist es Sünde, Fleisch zu essen? Urs?
Ja.
Alex?
Ja.
Ich muss mich da anschließen. Ja, ich habe das eingangs schon gesagt, es liegt eigentlich völlig klar vor uns, dass es so ist. Bei kaum einem anderen Thema bin ich so sehr gespannt darauf, was ihr dazu denkt, wie ihr dazu steht. Ist das ein Gedanke, der völlig neu für euch ist? Fühlt ihr das ähnlich wie wir? Habt ihr ein schlechtes Gewissen oder habt ihr überhaupt kein schlechtes Gewissen? Und wenn ja, würde mich interessieren, warum nicht? Wirklich, würde ich gerne wissen. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit diesem Thema.
Ist es Sünde, im Hotel Mama zu wohnen?
Bis dahin alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist eine Produktion von Thiemann TV im Auftrag der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Redaktion Urs von Wulfen, Sprecherin Manuela Reiser, Musik Johannes Kraas, Ton und Schnitt Johannes Kasser.